Musikgespräch. Hallo Sin.
Hallo Daniel. Hallo ihr da draußen.
Herzlich willkommen. Sin hat gesagt, wir sollen heute besinnlich sein. Wir haben jetzt schon alles mit Sex, Drogen, haben wir jetzt gerade eben im Off schon abgehandelt.
Das heißt, jetzt kommen nur noch die ganz entspannten Themen.
Wir sehen uns ja auch nicht so häufig, Sin und ich, jetzt sowieso nicht. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch die anderen Themen ohne Mikrofon besprechen.
Beim Soundcheck.
Heute Musikgespräch, Sin. Ich sehe, hier brennt besinnlich eine Kerze.
Weihnachtsmusikgespräch mit Adventskranz.
Ja.
Ich habe es extra schön gemacht. Ich habe nicht richtig aufgeräumt.
Ja,
aber ich habe hier.
Es stört auch. Meine Frau behauptet ja, ich hätte eine, wie sie sagt sie immer, warte. Einen zwanghaften Ordnungswahn, sagt sie.
Hast du das?
Mhm.
Ah, bist du so ein bisschen autistisch?
Habe ich, hab ich mir während der Diss, ist mir das unterlaufen. Also ich kann immer nur in Ordnung besser arbeiten. Aber es ist durch die Dissertation entstanden. Aber okay. Das ist ja nichts Verkehrtes, so Struktur.
Bei mir ist es andersrum. Ich kann in Unordnung gut arbeiten, habe aber ansonsten gerne Ordnung. Auch wenn man das an unserer Wohnung nicht so sehr sieht. Aber du kannst es vielleicht so ein bisschen so
du meinst in unserem Studio.
In unserem Studio.
Ja, nee, ich hatte mit der Diss hatte ich viel Ordnung. Also da brauchte ich viel Struktur. Ich
weiß, das macht auch Sinn.
Und ich hab das ja auch zügig durchgezogen. Mhm. Wir reden heute über, ich breake jetzt, wir reden heute über Weihnachtslieder.
Ja, mit einem Fokus auf deutschsprachige Weihnachtslieder, beziehungsweise irgendwie mitteleuropäische Tradition, weil wir uns da auch zu Hause fühlen und da einfach am meisten drüber wissen. Und jetzt über das Weihnachtsfest in Chile zu sprechen oder so, geht dann.
Müssten wir Dani fragen. Liebe Grüße.
Geht Dani dann in eine andere Folge mal rein.
Genau, und wir sind Historiker letztlich immer noch, um ein Stück weit.
Du mehr als ich.
Ja.
Lustigerweise mache ich häufiger die Historie.
Richtig. Dennoch haben wir heute, wird es vielleicht auch hier und da ein bisschen kulturanthropologisch.
Auf jeden Fall. Wir werden euch einen Einblick geben in Geschichte der Weihnachtslieder.
Wir haben auch ein theaterwissenschaftliches Buch, was wir vorstellen, was auch ganz interessant ist, was jetzt nicht direkt musikwissenschaftlich ist, aber auch nochmal einen Aspekt aufwirft.
Ja.
Und versuchen jetzt, hier und heute, das Ganze ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass wir uns an einem Zeitstrahl bewegen, aber wir versuchen das Ganze doch sehr klar aufzubauen, hier und da vielleicht mal ein paar Fußnoten setzen. Entschuldigung, kurze Vorbemerkung.
Ja, bitte.
Gestern, weißt du, was gestern war? Was gestern gewesen wäre? Der Running Gag der Musikgespräch-Folgen seit 2 Jahren.
Gestern wäre das Ozzy Osbourne-Konzert gewesen. Und wegen Corona darf es wieder nicht stattfinden.
Was zum dritten Mal ausfällt und Ozzy ist jetzt verschoben auf, Achtung, den Februar 2022.
Er wollte auf Nummer sicher gehen.
Also, liebe Freunde da draußen, gerne möchte ich. Also wenn, ich sage jetzt hier in diesem Musikgespräch an, wenn ich auf dieses Ozzy-Konzert gehe, 2022.
In fast anderthalb Jahren.
Da wird dann wahrscheinlich eine, ich sag das jetzt nur, könnt ihr ja dann googeln, vielleicht eine 4 an meinem Alter vorne sein. Und Ozzy, also wenn Ozzy noch lebt, wir noch ein Musikgespräch machen, ja, dann werde ich versuchen, entweder Ozzy oder irgendwen zu interviewen oder werde einen Live-Podcast dann von Ozzy machen.
Das finde ich super. Wir können dann auch eine Ozzy Osbourne-Folge.
Machen eine Ozzy-Folge.
Super gerne.
So.
Super
aber, gerne. Also vielleicht machen wir die auch schon vorher.
wenn er stirbt.
Genau. Apropos sterben. Auch hier an der Stelle noch ein Gruß an Diego Armando Maradona. Es hat mir viel bedeutet, dieser Mann. Und er ist leider von uns gegangen. Jetzt vor einer Woche.
Ja, ich habe ihn nicht so sehr gehypt. Ich fand ihn als Fußballer gut und als Mensch immer.
Ja, du bist ja aber auch ein bisschen jünger als ich.
Das stimmt. Ich erinnere mich nicht mehr daran, dass er aktiv gespielt hat.
Du hast nicht Madonna gesungen.
Nee, hab
okay,
ich nicht.
Schluss. Kulturanthropologisch, theaterwissenschaftlich, historisch, ein deutscher Blick auf die Musik, Weihnachtsmusik. Natürlich auch ein kirchlicher Blick ein Stück weit.
Auf jeden Fall.
Willst du anfangen?
Ich kann gerne anfangen. Ich habe mich ein bisschen auf Geschichte von Weihnachtsliedern gestürzt und habe mal versucht herauszufinden, seit wann gibt es sowas, wo kommt sowas her? Und habe total viel Spaß gehabt, mich durch Kirchenmusikgeschichte durchzuwühlen. Was ganz interessant ist, ich bin selber katholisch erzogen worden.
Das tut mir leid.
Würde mich heutzutage allerdings als Atheist bezeichnen.
Aha. Ich brande mich da jetzt nicht.
Das ist in Ordnung. Hm? Jetzt kriege ich hier. Nee, eigentlich sollte man als Berliner im 21. Jahrhundert dafür nichts auf die Finger kriegen.
Du kennst ja meine Familiengeschichte.
Ja.
Die ist ja so ein bisschen unchristlich.
Ja. Und ich habe mich vor allem orientiert an so einem schönen Buch von Johann Hinrich Clausen, Gottes Klänge. Mhm. Packen wir in die Literaturliste. Und noch an so ein paar anderen Büchern über Weihnachtslieder, unter anderem von Martin Rösler, Da Christus geboren war. Texte, Typen und Themen des deutschen Weihnachtsliedes. Und ich fand es einfach total faszinierend, als ich da durchgegangen bin, dass es einfach so eine super lange Musikgeschichte gibt, die wir relativ gut rekonstruieren können. Also die Kirchenmusikgeschichte ist halt die abendländische Musikgeschichte, die wir am besten rekonstruieren können, wo es am meisten Quellen zu gibt, weil die einfach in der Kirche alles aufgeschrieben haben und halt auch schreiben konnten. Die meisten wissen von euch wahrscheinlich, so Termin, warum feiern wir am 25.12., ist eigentlich nicht so ganz bekannt. Es gibt so ein paar andere, es gibt ein paar andere Feste, irgendwie Lichterfeste und so weiter, Yalda-Nacht in Persien oder Chanukka bei den Juden. Wahrscheinlich ist Jesus dort gar nicht geboren worden am 25., aber ist irgendwann mal festgelegt worden.
Weißt du das? Ich weiß es nicht.
Nee, es ist in der Forschung auch unbekannt.
Ach, in der Tat,
es ja. Es ist aber, tatsächlich unbekannt. Ja. Es gibt eine Vielzahl an Theorien.
Ich dachte so gregorianische Kalendereinführung, irgendwie Terminierung. Aber nein. Okay.
Früher wurde Jesus Geburtstag sogar dann irgendwie um die Osterzeit herum begangen.
Mhm.
So, was ja eigentlich dann sein Tod gewesen sein soll. Wie dem auch sei, der 25.12. ist 336 das erste Mal in Rom belegt als Feiertag für ein weihnachtsähnliches Fest. Das finde ich schon ziemlich früh. Die frühesten Weihnachtslieder entwickelten sich aus dem Gesang der christlichen Messe damals. Clausen, ich muss ja einmal kurz blättern, den zitiere ich einmal, weil nämlich das Christentum eine ganz spezielle Auffassung vom Singen und von Musik auch vertritt. Er schreibt ein bisschen darüber, wie denn die ersten Christen musiziert haben. Das finde ich ganz interessant. Eine Schilderung um das Jahr 110 von Plinius, Statthalter.
Und
er schreibt über die Christen, damals eine kleine Sekte. Sie sind gewohnt, sich an einem bestimmten Tag vor der Dämmerung zu treffen und wechselweise miteinander Christus als einem Gott Lieder zu singen. Das Erstaunliche war tatsächlich, im Christentum wurde gemeinsam gesungen. Das fand oftmals in Privathäusern statt oder draußen. Instrumente fanden keine Verfügung. Und der Ausdruck dieses Singens sollte vor allem die Gemeinschaft fördern und hat damals scheinbar auch Erstaunen hervorgerufen, weil in anderen Ritualen gab es meistens irgendwie eine Art Priester, der dann die Rituale geleitet hat. Und oftmals wurde auch nicht gesungen, sondern es wurde, was weiß ich, dann ein Tier geopfert oder so. Das waren vorherige Riten. Und auf einmal kommt der Gesang hier als Gemeinschaftsgesang mit rein. Diese schöne, ich möchte fast sagen demokratische Art des Singens ging dann allerdings zu Ende mit der Professionalisierung von Gottesdiensten nach der konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert. Mit dem Christentum als Staatsreligion des Römischen Reiches wurden dann halt eben auch Sakralbauten wichtiger und es entstand ein Klerikerstand und die nahmen dann spätestens ab dem 5. Jahrhundert eben auch wieder das Musizieren an sich. Hierdurch entstanden allerdings dann quasi christliche professionelle Musiker, die auch performt haben. Wichtig waren Psalmengesänge, die schriftlich notiert waren, und aber auch Hymnen, das heißt quasi Lieder, die Hans und Franz schreiben konnte, die dann Gott irgendwie priesen. Und was auch interessant ist, im Christentum wurde Musik als solche wenig diskutiert zu Beginn. Konsens war einfach, dass Musik eine gute Möglichkeit ist, um das Wort Gottes, um den christlichen Glauben zu verbreiten und das auch zum Anpreisen Gottes zu nutzen. Und es ist dann von christlicher Seite fast immer aber auch von Vokalmusik ausgegangen worden, nicht von Instrumentalmusik. Frühe Weihnachtslieder haben wir auch bereits aus dem 4. Jahrhundert. Es gibt einen Adventshymnus von Ambrosius von Mailand, der nach wie vor überliefert ist. Dann später im 8. Jahrhundert, Das Römische Reich ist zerfallen mittlerweile. Haben wir in Europa eine große Neuordnung, und zwar entsteht das Frankenreich. Römische Musik, das ist ganz interessant, das steht dann in diesem Buch auch drin, die war nicht so richtig kompatibel mit der fränkischen Musik. Religion sollte auch dieses große Frankenreich in Zentraleuropa irgendwie miteinander vereinen, und natürlich sollte auch Musik vereinheitlicht werden. Und dazu schickten die Franken dann Leute nach Rom, die dort halt eben vom Vatikan ausgehend die Gesänge irgendwie ins Frankenreich holen sollten, die dann in der Messe gesungen werden sollten. Und es gibt eine Vielzahl an Berichten darüber, wie dann die Römer sich lustig gemacht haben über die grobschlächtige Art, wie denn die Franken singen würden. Das wäre ja mehr Gejohle und Gegröle als Gesang.
Völkerverständigung, Kulturaustausch.
Kulturaustausch, das,
so
genau.
So wie dann Austausch, so Partnerstädte.
Genau, total spannend und ist so ein bisschen ins Leere gelaufen. Und was dann passierte, ist musikhistorisch total wichtig und spannend, und zwar forderte diese Vereinheitlichung von religiösen Praktiken im Frankenreich Verschriftlichung. Ne, wir hatten schon die biblischen Texte, die lagen schriftlich vor. Und die Leute fingen deshalb an, sich Gedanken darüber zu machen, wie verschriftlichen wir Musik. Und im Mittelalter haben wir die ersten systematischen Notationen. Wir haben die ersten Neumen, die mehr oder weniger Striche sind über Texten, anhand derer Melodieverläufe nachvollzogen werden können. Und später dann unterschiedliche Formen der Notation, römische Quadratnotation musste ich im Studium irgendwie dann mal umschreiben und so. Und deswegen können wir die Musik, die vor 1000 Jahren geschrieben wurde, gesungen wurde, heute mehr oder weniger nachvollziehen, mehr oder weniger nachsingen, wie die Musik auch geklungen hat. Das können wir mit Sachen, die älter sind, die schriftlich nicht überliefert sind, eigentlich nicht. Deswegen ist die gesamte Musik der Antike dann immer nur sehr, sehr stark konstruiert, stärker als die des Mittelalters. Gleichzeitig mit der Verschriftlichung und mit diesem Gebot der Einheitlichkeit etablierte sich das, was wir heutzutage immer noch kennen, die sogenannten gregorianischen Gesänge, die allerdings mit Papst Gregor nichts zu tun hatten. Der war zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahrhunderte tot. Die Benennung nach ihm hat eher mit dem vereinheitlichenden Gedanken zu tun, dass wir ein großes christliches Reich haben möchten, welches auch einen einheitlichen Gesang vollzieht. Gleichzeitig setzte sich im Mittelalter auch die Orgel als Kircheninstrument durch. Und zum Ende des Mittelalters entstanden auch immer mehr so geistliche Volkslieder, einfache Singweisen, die jetzt nicht aus der Kirche selber stammten, sondern quasi eine Art Gassenhauer waren. Und in der Reformation tauchte ein Herr Martin Luther auf, der ebenfalls viel komponierte und der auch diese Art des Gassenhauers so ein bisschen aufgriff und viele Lieder komponiert hat, die relativ einfach zu singen sind. Und manche von seinen Liedern sind bis heute auch noch bekannt und werden gesungen. Da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn wir über das Repertoire sprechen. Martin Luther selber spielte Laute und Flöte und soll wohl auch sehr viel und gut gesungen haben. Ein Tenor, so wie ich. Ich bin auch ein Tenor.
Ich nicht.
Und parallel entstand auch dieses große Musikleben zu Hofe, das dann eben auch die kirchliche Musik beeinflusste. Ne? Und wir haben dann bekannte Namen wie Palestrina oder so, die mit Mehrstimmigkeit experimentierten. Palestrina auf katholischer Seite, Schütz auf evangelischer Seite. Dann natürlich Johann Sebastian Bach. Weihnachtsoratorium werfe ich jetzt mal in den Raum als bekanntes Weihnachtswerk von ihm. Und wir springen in großen Schritten jetzt ins 19. Jahrhundert hinein, wo dann das Weihnachtsliedrepertoire schon sehr beachtlich und sehr groß war, von halt eben quasi weihnachtlichen Gassenhauern, die nicht sonderlich religiös waren, über gregorianische Gesänge, die wahrscheinlich in der Kirche gar nicht mehr so viel gesungen wurden, vereinzelt vielleicht aber doch noch, die dann halt eben sehr spirituell sind, bis hin halt zu so etwas wie Bachs Weihnachtsoratorium, was ja schon eine sehr hohe Kunstform ist, erzählend. Eigentlich eine Oper für die Kirche, möchte ich fast sagen.
Lang auf jeden Fall, sehr lang.
Sehr lang, ja, und auch mit halt narrativen Elementen, ne?
Ja.
Ganz, ganz wichtig.
Artifiziell.
Artifiziell, sehr komplex auch. Und im 19. Jahrhundert.
Komplexer, als man denkt.
Komplett.
Gilt auch für Händel, Weihnachtskram.
Ja. Bach insgesamt ist schwer zu singen, schwer zu spielen. Ich habe es auf dem Klavier gespielt und es hat ja auch einen Grund, weshalb Johann Sebastian Bach eigentlich so ein bisschen fast in Vergessenheit geraten ist und dann erst im 19. Jahrhundert durch Mendelssohn Bartholdy eigentlich wieder nochmal so richtig
und dann
wiederentdeckt
auch
wurde.
Zusätzlich auch im 20. Jahrhundert natürlich.
Ja.
So.
Mega, auch von den Jazzern zum Beispiel entdeckt worden. Also es gibt ganz, ganz viele Jazzer, die sagen, ich habe ganz viel Bach gespielt.
Ja, auch Gould zu verdanken.
Ja. Einfach ein großer Komponist gewesen, ne?
Ja.
Krasses Zeugs geschrieben und unglaublich viel. Also ich glaube, Bach-Werke-Verzeichnis über 2000 Opuszahlen.
Komplex auch.
Wie dem auch sei,
im 19.
Jahrhundert etabliert sich dann so ein bisschen das, worüber wir jetzt vor allem heute auch noch weiter sprechen wollen, nämlich das bürgerliche Weihnachtsfest mit seinem Liedrepertoire, was wir eigentlich bis heute fast unverändert, möchte ich sagen, immer noch so feiern. Also im 19. Jahrhundert mit der Etablierung des Bürgertums entsteht halt quasi dieses Weihnachtsfest, wie wir es heutzutage kennen, mit dem Tannenbaum, mit den Geschenken, mit dem Singen, für viele auch
das
mit dem Gottesdienst.
Das sogenannte Bescherfest.
Das Bescherfest.
Säkularisiertes Bescherfest.
Ja. Parallel in den USA, um jetzt die Historie abzurunden.
Ja.
Wir behalten aber im Hinterkopf, gehen aufs 19. Jahrhundert, entstehen in den USA auch frühe Gospel-Weihnachtslieder.
Logo.
Und dann vor allem, dazu empfehlen wir die Weihnachtsfolge von letztem Jahr, von 2019, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die sogenannte Tin Pan Alley-Musik oder das, was jetzt im Great American Songbook dann oftmals verewigt wurde. Das heißt, komponierte Lieder, die allerdings auch so einen volkstümlichen Duktus teilweise anschlossen, gleichzeitig auch moderne Spielweisen wie Jazz und so mit übernahmen und Lieder wie beispielsweise White Christmas, worüber wir letztes Jahr gesprochen haben, erschufen. Gleichzeitig dann im Verlauf des 20. Jahrhunderts auch eine immer stärkere Zunahme an säkularen Weihnachtsliedern. Dunkles Kapitel im Nationalsozialismus, der ja auch religionsfeindlich gesinnt war, wurden viele christliche Weihnachtslieder umgedichtet, sodass sie quasi einen nicht-christlichen Text dann aufwiesen oder einen weniger christlichen
auch
Text.
Auch sehr spannend DDR-Weihnachten, weil in der DDR gab es ja in dem Sinne kein Weihnachten. Also, ne, also anders zumindest, es wurde dann als Friedensfest, ein säkulares Weihnachten. Und dazu wurde natürlich dann auch, also wenn wir jetzt reden über das 20. Jahrhundert, dann ist einfach Weihnachten auch in der Form einfach politisch geworden.
Genau.
Von vorne bis hinten.
Und?
Also in den jeweiligen Regimen, sowohl im Sozialismus als auch im Faschismus.
Ja, richtig. Ja. Und zusätzlich halt haben wir im 20. Jahrhundert dann die große Etablierung von Popkultur, Popmusik und Weihnachten wird Pop, ne? Wir haben letztes Jahr haben wir über Mariah Carey gesprochen zum Beispiel. Ne? Große Bands, große MusikerInnen bringen heutzutage alle irgendwann dann irgendwie auch mal ein Weihnachtsalbum raus, verkauft sich auch immer schön in der Vorweihnachtszeit.
Oder machen wir zu Ende, ich würde gerne dann einen Epilog noch ransetzen, aber du bist ja jetzt
wir sind jetzt
ja in der Gegenwart.
Damit sind wir in der Gegenwart quasi angekommen. Was ich auch einen schönen Trend finde, den wir ab dem 19. Jahrhundert auch schon haben, weil wir gesagt haben, wir fokussieren uns zwar überwiegend auf deutschsprachige Weihnachtslieder, viele internationale Lieder werden dann auch ins Deutsche übersetzt und somit auch verfügbar. Also Lieder wie Hört der Engel helle Lieder ist ein französisches Lied. Oder O du Fröhliche ist eigentlich ein sizilianisches Marienlied, O Sanctissima, aus dem 18. Jahrhundert. Das heißt, hier haben wir auch diesen Austausch und alles an Liedgut wird irgendwie aufgegriffen und so ein bisschen kompatibel gemacht.
Eine Sache, um dann halt ein bisschen tiefer da reinzugehen. Vielen Dank für diesen kurzen Abriss Weihnachtslieder, Kirchengeschichte in a nutshell.
Bitte,
von
Daniel.
Sean Preeske. Möchte in dem Kontext noch sagen, ganz aktuell, Jamie Cullum hat ein neues Album rausgebracht, The Piano Man at Christmas.
Mhm.
Und dieses Album von Jamie Cullum beinhaltet ausschließlich neue, von ihm komponierte oder in Auftrag gegebene Weihnachtslieder. Also es ist jetzt nicht, dass er da irgendwie Jingle Bells singt oder so, sondern er hat quasi ein Weihnachtsalbum aufgenommen mit seinen Liedern. Und sagt selbst darüber, dass er möchte, dass in 10, 20, 30 Jahren dieses Album mit seinen Weihnachtsliedern quasi in einen Weihnachtskanon integriert wird. Also, was ich damit sagen will, ist, klar, du kannst die jetzt kaufen, Mariah Carey, und die singen dann Jingle Bells oder so, oder White Christmas, aber es gibt immer noch Anno 2020 und diese CD ist weitestgehend vergriffen. Also, das ist ein Riesending. Jamie Cullum macht viel Geld damit. Gibt es immer noch Menschen, die sich hinstellen und sagen, ich komponiere einfach neue Weihnachtslieder.
Was Mariah Carey ja auch gemacht hat. All I Want for Christmas is You.
Sicher.
Aber natürlich, also, das Album damals war gespickt mit Album bekannten nicht so Weihnachtsliedern. Dolle.
Ja, das Lied mag ich ja,
das, ich habe das ganze nicht. Album nicht durchgehört, aber ich kenne natürlich so ein paar Stücke. So.
Aber es ist ja Mariah und ich, das hatte ich ja schon mehrfach jetzt erwähnt.
Große Liebe. Sollen wir zum 19. Jahrhundert kommen und uns ein bisschen den soziokulturellen Background anschauen?
Genau, also ich würde jetzt zur Sponsorenecke, ich glaube, das passt ganz gut.
Ja. Sponsorenecke.
Vielen Dank an den Transkriptverlag. Noch einmal hier an dieser Stelle haben wir uns ausgesucht, Laura Schmidt, Weihnachtliches Theater zur Entstehung und Geschichte einer bürgerlichen Fest- und Theaterkultur.
Genau, ein vor allem theaterwissenschaftliches Buch.
Ein theaterwissenschaftliches Buch aus dem Jahre 2017.
Das müssen wir blättern.
2017.
Ja.
Ich möchte an dieser Stelle kurz noch etwas vorweg sagen, was ich ganz interessant finde. Es ist ein kleiner Passepartout, aber trotzdem fand ich das ganz interessant, weil du hast das jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. These, du kannst an der Geschichte von Weihnachten im Grunde genommen eigentlich Weltgeschichte ableiten.
Ja.
Man kann an der Geschichte von Weihnachten Migration, Völkerverständigung, Dualismus von Kultur, wie kann es, Weihnachtslied aus Sizilien kommt nach, also
Kolonialgeschichte,
Technik, Fortschritt, aber vor allen Dingen auch bürgerliche Geschichte und deutsche Geschichte natürlich, also man kann vom Großen im Ganzen, also deshalb habe ich hier auch eine CD mitgebracht, die ihr nicht sehen könnt, aber ich wollte sie ziehen, zeigen. Eine CD mitgebracht, die heißt Best of James Bond. Jetzt fragt man sich natürlich, was hat James Bond mit Weihnachten zu tun? Ich wollte das nur an der Stelle erwähnen, weil es ist natürlich ein Passepartout. Ich will jetzt nicht Luhmann-Systemtheorie jetzt groß schwadronieren, aber was ich damit sagen will mit James Bond, man kann auch an James Bond die Geschichte des 20. Jahrhunderts erzählen. Ne? Es laufen gerade alle James Bond-Filme.
Wer ist gerade Bösewicht? Du kannst erkennen, was für Krisen das irgendwie gibt.
Du kannst jetzt von Sean Connery bis zu Daniel Craig, wenn du jetzt alle James Bond-Filme siehst, dann erkennst du dort eine zeitgenössische Entwicklung und kannst einfach Mode oder andere Dinge, Musik, auch bei James Bond ein spannendes Thema.
Ganz wichtig,
kannst du daran ablesen. Also kannst Zeitgeschichte machen. Das wollte ich jetzt nur, ne? Ich will jetzt sozusagen nicht irgendwie so den, ich möchte Laura Schmidt jetzt nicht despektierlich behandeln, weil das ist so ein bisschen auch so ihr Thema, aber es ist quasi weihnachtliches Theater als Spiegelbild der gesellschaftlichen Veränderung seit der Aufklärung hin zur Moderne. Das ist ja so ein bisschen ihr Thema. Und wie gesagt, das ist, ne, ohne jetzt wieder zu viel an Luhmann zu denken, kannst du das jetzt auch an, wesentlich, der Geschichte des
Sports.
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
Der schon. Geschichte des Alkohols. Haben wir ja schon gemacht mit Bier.
Weitestgehend. Genau. Insofern sagt Laura Schmidt, das blickt halt immer wieder auf und streift letztlich auch die Themen, die du angesprochen hast. Also Säkularisierung, Nationalismus, Romantik ist natürlich ein großes Thema.
Mhm.
Aber auch Editionsgeschichte kann man daran schön ableiten. Editionsgeschichte inklusive Gegenreformation. Ich habe es jetzt mal Gegenreformation genannt, du weißt, was ich meine. Ein kurzer Blick ins Inhaltsverzeichnis. Da erkennen wir gleich, mit was wir es hier zu tun haben, nämlich mit sehr vielen kleinen, kurzen Absätzen. Es ist so, dass hier ein Schwerpunkt liegt auf Theater, also auf entstehende Theaterformen und eigentlich ihre Primärquellen sind Texte, Theatertexte.
Ja.
Es ist, wie gesagt, kein musikwissenschaftliches Buch. Sie beschreibt ein bisschen, und das ist ein theaterwissenschaftlicher Ausdruck, Weihnachten als Cultural Performance. Da steckt natürlich ein bisschen Goffman drin, wir alle spielen Theater, hatten wir auch schon mal eine Literaturliste. Das ist halt ihre Theorie, die dahinter steckt, hinter ihrer Arbeit. Ist natürlich sehr spannend, aber irgendwie sehr klar und sehr deutlich und ja auch irgendwo ein Stück weit sehr logisch. Um es an einem Beispiel festzumachen, also wie gesagt, sie arbeitet viel mit Beispielen. Hatten wir ja gesagt, Weihnachten etabliert sich im ausgehenden 18. Jahrhundert als Familienfest Und das ist so ein bisschen ihr Schwerpunkt. Wie ist Weihnachten als Familienfest? Sie gibt in der Einleitung einen kurzen Blick auf die Musik. Da verweist sie halt auf Literatur von Helmut Loos, Weihnachten in der Musik, was sie nicht gefunden hat oder nur schwer zu finden ist offenbar.
Ich habe geschaut, die Stabi besitzt es nicht, die HU, Humboldt-Uni, besitzt es nicht. Im Internet kostete es gebraucht über 60 Euro und das war mir dann der Mühe nicht wert, muss ich gestehen. Aber ich glaube aber, es ist ganz gut. Ich habe ein paar Rezensionen gelesen.
Ah, jedenfalls verweist sie auf dieses Buch. Sie gibt, das ist natürlich für uns ganz spannend, immer kurze Abrisse zur Musik auch, wenn Musik halt in den jeweiligen Weihnachtstheaterformen vorkommt. Nun ist Laura Schmidt, muss man an der Stelle natürlich sagen, zu ihrer Verteidigung keine Musikwissenschaftlerin.
Richtig.
Was man auch in der Art und Weise der Absätze über Musik natürlich jetzt aus unserer Perspektive merkt.
Ja.
Was aber auch nicht verwerflich ist. Also ja. Ich habe auch Absätze in meiner Dissertation über andere fachfremde Sachen, wo ich dann mich natürlich letztlich auch einfach der Sprache und der Literatur bediene.
Ja. Da können wir vielleicht auch nachher nochmal ein bisschen einen Blick drauf werfen, wer schreibt denn über Weihnachtslieder? Das ist nämlich ganz interessant. Ich war auch in ein paar Bibliotheken, aber nicht in der musikwissenschaftlichen.
Da sieh mal einer Schau. Genau, was ganz interessant ist, was mir persönlich ein bisschen zu kurz kommt, aber auch da ist Laura Schmidt natürlich wahrscheinlich nicht die Adressatin mit ihrem Buch, dass sie relativ schnell am Anfang, wenn sie vom 18. und 19. Jahrhundert spricht, sie geht eigentlich davon aus, dass sich das Weihnachtsfest im ausgehenden 18. Jahrhundert im Zuge der Aufklärung, im Zuge der Säkularisierung von einem christlichen Fest, was du ja schon gesagt hast, was ja auch viel älter ist, was auch meistens draußen oder auf der Straße gefeiert wird. Weihnachtsmärkte gab es ja schon seit 1500 Knirsch. Dann quasi im Zuge der Aufklärung in ein säkularisiertes Familienfest transformierte.
Ja.
Sie gibt leider nicht darüber Auskunft, und das fände ich jetzt persönlich spannend, wie genau, wann genau, warum genau das passierte.
Ja.
Weißt du da mehr, Sien?
Da weiß ich nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass sich das im Einzelnen allerdings auch gar nicht so sagen lässt, weil es ja oftmals Prozesse sind, die dann auch an mehreren Orten teilweise zeitgleich passieren.
Natürlich.
Und deswegen, sie schreibt ja übers 18. und 19.
Korrekt.
Jahrhundert. Also es sind hier über 100 Jahre mehr oder weniger,
korrekt,
in denen dann kleine Veränderungen stattfinden.
Aber wir haben natürlich hier auch die Zeit, also das ist, da hattest du auch schon erzählt drüber, der Liederaustausch von privater und kirchlicher Praxis, dass wir hier haben, also plötzlich ist es ein Familienfest, plötzlich ist es ein Friedensfest, ein Fest der Liebe, und so ist es wahrscheinlich bei dir und bei mir auch noch, obwohl, ja, wie gesagt, wenn du schon deine Vergangenheit, also ich aus meiner jüdischen Tradition, bei uns hat das immer so ein bisschen, ja klar, es ist ein säkuläres Fest, also es hat mit Christentum überhaupt nichts zu tun.
Ja.
So, was heißt nicht, was nicht heißt, dass wir nicht Weihnachten feiern.
Ja.
So, und dann sitzt mein Opa da mit seinem Davidsstern und feiert mit uns Weihnachten und hat das auch noch nie anders gemacht.
Hat er Chanukka gefeiert mal?
Nein, nicht wirklich. Also je älter er wurde, desto jüdisch wurde er. Aber das ist, ich glaube nicht, dass er an eine Art von Gott geglaubt hat in dem Sinne.
Okay.
So. Aber wie gesagt, Weihnachten war klar, Weihnachten ist ritualisiert.
Ja, ganz stark.
Corona jetzt, ich habe das ganze Wochenende, habe ich Debatten geführt mit allen Beteiligten, wie wir diese ritualisieren, was wir jetzt machen.
Welche Rituale fortbestehen
können. Welche fortbestehen können, welche wegfallen. Alle Protagonisten meiner Familie begannen sozusagen ihr Pamphlet mit: Naja, wenn es nach mir geht, dann können wir das auch dieses Jahr alles ausfallen lassen und uns im März treffen. Also so grundsätzlich wird erstmal vorausgeschickt, ja, es ist ja eigentlich auch nicht so wichtig.
Aber kommt dann.
Aber wird dann doch versucht, wie sehen wir uns und gibt's dann jetzt die Gans und wie machst du. Also irgendwie, obwohl man sagt, naja, klar, wir können uns auch im März sehen, so what? Ist es so stark verankert, sich als Familie zu treffen, dass wir dann da Schwierigkeiten haben.
Okay. Ja, da ist es bei dir wahrscheinlich nochmal ein bisschen komplexer als bei mir.
Ja.
Ich habe das Glück oder Pech, dass meine Eltern dann ja nach Schleswig-Holstein gezogen sind und ich bin dort aufgewachsen. Meine ganze restliche Verwandtschaft wohnt nicht in Schleswig-Holstein. Die wohnen alle in Nordrhein-Westfalen oder noch weiter südlich. Ich habe sogar einen Onkel, der in Kenia lebt.
Meine Güte.
Und dementsprechend war Weihnachten immer meine Eltern.
Du hast einen Onkel, der
meine Geschwister. Kenia lebt? Ich habe einen Onkel, der in Nairobi lebt.
Spannend.
Ja. Und eine kenianische Tante.
Okay,
also wie dem auch sei.
Ja. Das wusste ich noch nicht sehen.
Und Weihnachten war dementsprechend, waren immer wir fünf. Das waren meine Eltern und meine beiden jüngeren Geschwister.
Dann bist du ja total Covid-kompatibel.
Und das kann ich halt einfach nach wie vor irgendwie so durchziehen. Und wir müssen nicht irgendwie jetzt immer noch dann Großeltern mitkoordinieren, Onkels, Tanten mitkoordinieren, sondern ich sehe halt an Weihnachten immer nur, ich sag mal, meine Kernfamilie und dann in der Regel noch so ein bisschen alte Schulfreunde.
Nee, Weihnachten verlässt man bei uns nur in der Kiste.
Ja.
So.
So klingt das auch.
Auf jeden Fall ist das aber ganz interessant, weil wir da sagen, und genau das ist letztlich im 18. Jahrhundert, späten 18. Jahrhundert, eher frühes 19. Jahrhundert entstanden, weil sich dann dort auch gewisse Dinge etabliert haben.
Bürgertum.
Und hier jetzt der Verweis, deshalb habe ich mir das mal notiert. Laura Schmidt hat eine sehr interessante, etwas längeren Absatz, der für uns als Musikwissenschaftler spannend ist. Und zwar stellt sie das Musiktheater Der Weihnachtsabend von Albert Lortzing vor.
Infos zu Albert Lortzing sagt mir nichts.
Undine, berühmtestes Werk, Oper.
Ja.
Also Albert Lortzing, 1801 bis 1851, kurzes Leben, 50 Jahre, schreibt Der Weihnachtsabend, launige Szenen aus dem Familienleben, ist der Untertitel?
Ja.
Wurde am 21. Dezember 1832 in Münster aufgeführt und ist dann bis 1913 verschwunden und 1913 dann wieder auf die Spielpläne gekommen.
Mhm.
Wir haben hier ja jetzt schon festgestellt, dass wir hier eine sehr innovative, neue Weihnachtsidee hatten. Dann Lieder wie O Tannebaum, Leise rieselt der Schnee, die eigentlich mit Weihnachten nicht so wahnsinnig viel dazu haben, werden in den Weihnachtskanon eingepfercht.
Ja.
Es entstehen die Big Hits wie Stille Nacht. Ne? Stille Nacht war
das,
1800.
Das am weitesten verbreitete Weihnachtslied ever.
1818. Dann kommt also Lortzing in dieser Zeit und tut da auch noch sein Übriges bei zu. Und dann gibt es sozusagen eine Phase, die auch relativ modern oder normal ist in der Romantik. Dann begann die große Thema Editionsgeschichte, die große Sammlung von Werken. Ne?
Ja.
Dann sind die Leute auf die Straße, dann gab es diese Liederbücher, Grimms Märchen.
Genau.
Also das ist dann diese ganze Neoromantik.
Auch die Entdeckung quasi des Volkstümlichen und Rekonstruktion und dann halt eben auch das Schaffen von volkstümlicher Kunst, von volkstümlichen Liedern, Winterreise.
Und dann hatte man auch so eine Gegenreformation. Also das meine ich mit Gegenreformation. Dann wurde im ausgehenden 19. Jahrhundert, wurden dann das Alte, das Bewährte, das Mittelalterliche ausgegraben. Ne?
Ja.
Da wurde dann plötzlich geguckt, wie hat man denn Weihnachten auf Lateinisch gefeiert, etc. Also, und da war dann Lortzing einfach raus, weil das war 1832 und das war modern. Man hat sich da mehr fürs Alte interessiert.
Ja.
Und das wurde dann ab 1913, dann sind wir ja in der Moderne, dann wieder anders und dann hat sich das alles so ein bisschen vermischt.
Ja.
Das ist ja dann das Spannende. 1832, Albert Lortzing, Der Weihnachtsabend.
Ja.
Das ist eine Art Boulevardtheater, auch Vaudeville-Ursprung. Kurz, was war damals en vogue? Ist klar, ne? Schubert, Schumann, Mendelssohn.
Chopin. Beethoven auch immer noch, also die Klassiker
Beethoven,
immer noch.
Mozart war natürlich irgendwie voll am Start. Und Wagner war ja dann so ab 1840, also Wagner kommt dann später. Also wir befinden uns in dieser Phase.
Frühromantik,
yes.
Übergang, Klassik zur Romantik.
So hört sich auch die Ouvertüre von Lortzing an.
Ja.
4,5 Minuten dauert die Ouvertüre. Kurz zum Stück. Lässt sich eigentlich relativ schnell erzählen. Eine Familie kommt zusammen zum Weihnachtsfest. Sohn möchte irgendwie heiraten. Fadi ist dagegen, soll überzeugt werden. Dann kommt noch eine Person, die vom Militär ist, die soll sozusagen dazugezogen werden, um dann Fadi zu überzeugen. Quasi dieser Rahmen des Familienfestes soll dazu ausgenutzt werden, dass das dann auch so läuft.
Ja.
Also was hier ganz interessant ist, wenn ich das mal kurz vorlesen darf, ist, dass wir hier nämlich genau hier, und dann sind wir wieder bei 1832, und das ist halt auch der Quellenwert dessen, einfach eine Beschreibung haben, wie 1832 Weihnachten ausgesehen
hat. Bitte, darauf warte ich die ganze Zeit.
Bitte, Entschuldigung, jetzt habe ich dich schon wieder, es ist schon so spät jetzt. Also, Zitat, das ist jetzt aber direkt aus Szenenbeschreibung.
Ja.
Große Stube in Käferlings Hause mit zwei Seitentüren. Links der Haupteingang, im Hintergrunde in der Mitte ein langer Tisch mit einem weißen Tischtuche bedeckt. Darauf ein schön aufgeputzter Weihnachtsbaum. Baum. Teller mit Äpfeln, Nüssen, Kuchen und so weiter. Spielzeug vom Vetter Michel, Lichter. Mutter Käferlein zündet die Lichter am Baume an und ist beschäftigt, aus einem großen hohen Korbe Geschenke zu nehmen und auf dem Tische zu ordnen.
Kennen wir immer noch die Sachen, ne? Die Gut. Kerzen, die Äpfel.
Genau. Also dann gebratene Gans, ne? Wird dann hier an der Bescherung, schließt sich ein Festmahl an. Es gibt gebratene Gans mit Borsdorfer Äpfeln, brauner Kohl mit Kastanien. Außerdem wird Punsch zubereitet. Und Reflexionen über den christlichen Gehalt des Festes fehlen gänzlich. Das Fest gibt sich infolgedessen vollkommen säkulär.
19. Jahrhundert, wenn wir nach England schauen. Ist es England? Ja. Christmas Carol?
Ja.
Was ja auch eine säkulare Weihnachtsgeschichte ist.
Korrekt, klar, absolut. Ne?
Charles Dickens.
Schaue ich mir jedes Jahr an.
Mit Bill Murray oder mit Muppets?
Mit Muppets.
Ich gucke immer Muppets.
Ich kann nicht mitsprechen. Und ich weine auch immer noch an den gleichen Stellen.
Oh.
Ja, aber ich bin
Little Timmy kommt.
Genau, ich bin ja aber sowieso sehr nah an Wasser gebaut, wie du weißt.
Ja, weiß ich.
Ich scheue mich meiner Tränen nicht, ich bin ein Mann.
Okay, möchtest du zu dem Buch noch etwas sagen?
Ganz kurz, es umfassen die Ouvertüre und 9 gesungene Nummern und eine instrumentale Reminiszenz. Diese Nummern, die er wählt, sind alles Kontrafakturen von, also Lord Sing,
ja.
Von anderen Stücken. Also es ist okay. Ein klassisches, fast wie als wenn man jetzt ein Ballett zusammenschneidet. Kennt man ja auch aber auch von Theaterbühnen, von Kleinigkeiten. Also er klaut halt einfach unglaublich viel.
Ja.
Und es ist sehr lustig. Ich runde das ab. Laura Schmidt wird dann halt noch an einer anderen Stelle deutlicher, wo dann die ersten Liederbücher entstehen und spricht hier von Otto von Falkenberg, der auch ein Weihnachtsstück geschrieben hat, frühes 20. Jahrhundert. Und da ist es ganz interessant, dass es keine Noten gibt. Also der Intendant ist völlig frei. Also
okay, es gibt nur den Text.
Es gibt nur den Text und es gibt Anweisungen mit hier bitte ein bisschen romantischer, hier bitte ein bisschen weihnachtlicher. Aber es ist sozusagen im Endeffekt bei diesen Stücken völlig dem Intendant, der Intendant ist völlig frei, wie man die Musik gestaltet. Auch da... Das ist nicht unüblich, also da wird kein Wert drauf gelegt. Kritik zu Laura Schmidt, sie ebbt hinten raus ganz schön ab.
Ja.
Es ist dann schnell vorbei und dafür ist das Buch ganz schön dick.
Ja, das stimmt.
Und wie gesagt, mir fehlt ein bisschen so die Tiefe, wobei ich aber auch natürlich bezüglich der Sprache, also ich habe dann auch sozusagen den Primärquellenteil ein bisschen übersprungen.
Ja.
Aber es ist so gesehen eigentlich ganz... Ist ganz nett.
Ja, um mal so ein bisschen reinzukommen.
Aber man kann daraus, ne, man kann daraus viele, viele kleine Aspekte ziehen.
Ja, gut. Schließen wir ab.
Schließen wir ab.
Danke, Daniel, für den schönen Überblick in der Sponsorenecke. Und wir machen direkt weiter und schauen mal rüber zu Wikipedia. Du hast das vorbereitet. Jingle ab.
Was sagt Wikipedia dazu?
Ja, wir sind heute sehr zügig.
Ja.
Ich habe mehrere Artikel mir auf Wikipedia angesehen.
Ja.
Möchte eine kurze Meta-Analyse machen. Es gibt in der Tat einen Artikel Weihnachtslied.
Genau, habe ich auch gesehen.
Der Zitat beginnt mit, Achtung, ein Weihnachtslied ist ein Lied, das zu Weihnachten gesungen wird, weil der Liedtext einen Bezug zu Weihnachten hat.
Das ist doch schön.
Wow. Lieder mit liturgischer Bedeutung werden bei christlichen Gottesdiensten gesungen. Weitere Lieder auch zur Bescherung in der Familie sowie bei Weihnachtsfeiern in unterschiedlichsten Rahmen.
Ja.
Und so weiter und so fort.
Etc. pp.
Es gibt eine begriffliche Differenzierung, die ich für Blödsinn halte.
Ja.
Deplatziert.
Weshalb für Blödsinn?
Ja, Mann, in englischer Sprache existiert der Begriff des Christmas Carol und so weiter. Ja. Also ich finde halt immer so dieses ausschließende Sujet ist so ein bisschen, muss hier nicht auf Seite 1 kommen.
Ja.
Warum ist das, also ne?
Na, wir sind ja eher beide auch so, dass wir quasi Begriffe diskursiv erschließen und so ein Artikel versucht dann halt irgendwie normativ eine Arbeitsdefinition herauszuarbeiten, die in der Form natürlich überhaupt nicht tragbar ist.
Und Weihnachtslied, ist. Winterlied, Weihnachtslied, Adventslied, Krippenlied, Hirtenlied, ist ja alles das Gleiche.
Ja.
Also, ne, ihr versteht schon, was ich meine. Dann kommt die Geschichte, die hat Zin schon erzählt, die ist hier ein bisschen kürzer.
Und bestimmt nicht so schön.
Bestimmt nicht so schön. Und ein sehr kurzer Artikel, der meines Erachtens würde ich jetzt nicht besonders als gelungen bezeichnen. Aber, das finde ich sehr interessant. Mhm. Es gibt bei Wikipedia eine Liste deutschsprachiger Weihnachtslieder. Und ich habe es nicht gezählt. Die ist sehr lang.
Ja.
Von Rolf Zukowski, 24 Lütje Dörn, bis hin zu Bethlehem geboren von Friedrich Spee, 1637. Auf sowas stehe ich ja. Das ist immer eine Liste.
Ja.
Mit Heino und alles. Auch relativ kommentarlos, kann man sich rauspicken.
Ja, finde ich super.
Also das ist der Wikipedia-Artikel Weihnachtslied.
Mhm.
Hm. Ich habe, um die Bedeutung dessen noch mal zu unterstreichen, Stille Nacht, Heilige Nacht, Wikipedia-Artikel und Wikipedia-Artikel Jingle Bells. Also der Artikel Stille Nacht, Heilige Nacht hat ein unglaubliches Volumen. Das ist ungefähr 10-mal so lang wie der Artikel zu Grunge.
Ja.
Oder ungefähr so lang wie der Artikel zu Gustav Mahler.
Und woran liegt das? Was macht das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht so besonders?
Na, es ist das Weihnachtslied, wurde in 320 Sprachen übersetzt.
Und ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe, immaterielles
genau.
Weltkulturerbe.
Hat natürlich eine sehr spannende Geschichte und daran auch wieder kann man Editionsgeschichte lernen, wurde früher als Volkslied bezeichnet, dann wurde erst zurück auf Karl Mauracher, also gab es einen Ursprung. Das steht alles in diesem Wikipedia-Artikel, der ist wirklich gut. Steht drin die Verbreitung, wie es überhaupt dazu kam, dass dieses Lied so verbreitet wurde, wie das übersetzt wurde, wie die Originalversion war. Es gibt verschiedene Autografen. Man hat versucht, das zu datieren. Ganz kurz, was ich euch noch sagen wollte. Dieser Wikipedia-Artikel, so wie zum Thema gute Wikipedien, gute Wikipedia-Artikel?
Ja.
Hat...
Ihr hört es blättern, weil Daniel den Artikel ausgedruckt hat.
Ich druck doch immer das Internet aus. Hat 30 Literaturangaben, also 30 Bücher, werden hier zum Thema Stille Nacht, Heilige Nacht als Literaturangabe verwendet.
Das ist sauber gearbeitet.
7 Weblinks und dieser ganze Artikel beinhaltet 47 Einzelnachweise.
Cool. Klingt gut gearbeitet. Ich meine, kann man zu einem immateriellen Weltkulturerbe vielleicht auch erwarten. Ich weiß ja selber auch, dass Wikipedia nicht nur Wissensplattform ist, sondern wir haben ja auch schon mit Gästen drüber gesprochen, natürlich auch immer Promo-Plattform.
Ja.
Und wenn ich mich dann als, ich weiß nicht, wer den Antrag gestellt hat, Österreich, Kulturministerium oder so.
Ja, steht ja auch alles drin.
Wenn die sich drum bemühen, dass das UNESCO-Weltkulturerbe wird, dann werden die vielleicht auch mal ein paar Leute an Wikipedia ransetzen und sagen, macht mal den Artikel vernünftig. Würde ich zumindest unter anderem so machen.
Aber habe ich jetzt bei so einem, kleinen Lied, war ich schon erstaunt.
Ja.
Weil Jingle Bells zum Beispiel, was ja jetzt ein säkuläres Lied ist, was kein Weihnachtslied ist, das ist dann relativ kürzer. Jetzt weiß man natürlich nicht,
ob es kein UNESCO-Weltkulturerbe.
Nö, ob es da jetzt so, also auch ganz interessant, es gibt wohl zwei Entstehungsgeschichten, streiten sich zwei Gemeinden.
Gibt auch eine deutsche Übersetzung.
Wo Jingle Bells entweder 1850 oder 1857, also wo es erfunden wurde.
Ja.
Darüber gibt es einen Streit und dann, was noch ganz lustig ist, das Jingle Bells war das erste Lied, was im Weltraum gesungen wurde.
Ah, okay.
Ja,
ein ganz wichtig.
Amerikanisches Lied.
So viel zu Wikipedia.
Bitte. Findest du nicht auch, dass wir ein bisschen unterkühlt sind heute? Wir sind so ernst.
Es liegt daran, dass es so kühl ist draußen. Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass dieses Jahr Weiße Weihnacht möglich sein soll. Ja.
Verweis mal auf unsere White Christmas-Folge.
Von letztem Jahr, genau, hört euch die dann an.
Da haben wir auch meteorologische.
Stimmt.
Da haben wir einen kurzen Sidekick drin über Weiße Weihnacht.
Die Wahrscheinlichkeit für Weiße Weihnacht. Wobei ich ja nach Hamburg fahren werde zu meinen Eltern, sofern ich denn darf. Und. In Hamburg ist dann die Chance für Weiße Weihnacht ganz schön gering, muss ich sagen. Ich glaube, da sieht es in Süddeutschland besser aus. Oder vielleicht auch in Österreich. Liebe Grüße nach Österreich. Wir werden auch in Österreich gehört, glaube ich.
Na, jetzt sowieso mit Stille Nacht, Heilige Nacht.
Wenn wir uns das Repertoire anschauen, ich habe auch ein bisschen Bücher gewälzt und wir haben das ja schon angedeutet, dass wir eigentlich von bis haben, also streng liturgische Lieder, die sich mit Weihnachten befassen, bis hin zu schnöden Popsongs. Und ich habe mich tatsächlich mal so ein bisschen auf die Literatur wieder gestürzt, habe hier ein Buch mitgebracht von Martin Rösler, der differenziert in unterschiedliche Arten von Liedern und zeigt auch einfach da mal wieder auf, wie viele Weihnachtslieder es einfach gibt. Und er hat dann hier Lieder drin wie das Erzähllied, was dann die Weihnachtsgeschichte erzählt, oder das Aktionslied, was zum Beispiel zum Krippenspiel, also zu einer Aktion gesungen wird, das Parodielied als parodierendes Element, oder auch das Verkündigungslied, was dann quasi das Kommen des Heilands verkündigt. Er bringt dann auch immer Liedbeispiele dazu. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Als Devotionslied hat er zum Beispiel In Dulce Jubilo, sehr schönes Stück. Oder als Aktionslied Vom Himmel hoch, was wohl tatsächlich zu einer Art Krippenspiel dann geschrieben wurde. Und eigentlich dann die Kategorie, die ich heutzutage fast am meisten höre, was in der Kirche gesungen wird und was nach wie vor sehr bekannt ist, ist das, was er als Andachtslied bezeichnet. Darunter fallen zum Beispiel O du fröhliche, Stille Nacht, Heilige Nacht, Tochter Zion. Und er hat dann die sogenannten Surrogate von Weihnachtsliedern. Das sind Lieder, die ursprünglich eigentlich keinen weihnachtlichen Bezug hatten oder halt eben sehr säkulär sind. Darunter fallen nach ihm 4 Kategorien. Lieder, die sich auf Jahreszeiten beziehen. Zum Beispiel Leise rieselt der Schnee, was ja eigentlich ein Weihnachtslied ist. Ich glaube, die 4. Strophe oder so hat dann nochmal einen christlichen Bezug. Lieder, die sich auf den Weihnachtsbaum...
Klar, freue dich, Christkind, komm genau. Bald, klar.
Lieder, die sich auf den Baum beziehen, wie O Tannenbaum oder Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Lieder, die sich auf die Glocke beziehen, zum Beispiel Süßer die Glocken, die klingen, oder Klingglöckchen, Klingelingeling.
AC/DC, I want a mistress for Christmas, fällt mir da jetzt so ein.
Ja, das würde eher wahrscheinlich dann schon zur Parodie oder zum Protest.
Ich weiß nicht, was daran Parodie sein soll.
Oder Lieder, die sich auf die Geschenke beziehen. Ja. Ne? Morgen kommt der Weihnachtsmann, Text von Fallersleben.
Ah.
1835. Oder Morgen, Kinder, wird's was geben.
Ich habe immer bei diesem Laura Schmidt-Buch redet sie ja von einem Bescherfest.
Ja.
Und ich habe immer Bescherfest gelesen und wusste immer nicht, was sie meint. Und dann ist mir erst eingefallen, ach so, das ist Bescherfest, so zum Thema. Ja? Also, aber klar, also das ist natürlich dann auch Thema. Geschenke.
Ja, genau. Interessant, wir hatten es schon angedeutet, wer schreibt über Weihnachtslieder? Das sind überwiegend Leute, die nicht aus der Musikwissenschaft kommen. Ich glaube, Helmut Loos ist so ein bisschen die Ausnahme. Und ich habe hier noch was.
Oh.
2 großformatige Bücher von Ingeborg Weber-Kellermann. Und die sind sehr gut, muss ich tatsächlich sagen. Das eine über das Weihnachtsfest. Da setzt sie sich auch noch mal auseinander mit dem Weihnachtsfest. Und der Etablierung desselben geht quasi in eine ähnliche Richtung wie das Transkriptbuch. Schön mit vielen Bildern. Also auch so ein bisschen populärwissenschaftlich aufgearbeitet, aber trotzdem auch gut und seriös gearbeitet. Und das Buch der Weihnachtslieder im Schott Verlag erschienen. Und hier druckt sie Noten ab und gibt zu einer Vielzahl an Weihnachtsliedern quasi den historischen Background dazu. Da muss ich sagen, das war eigentlich fast das beste Buch, um irgendwie mal ein bisschen den Background mitzukriegen, das Buch der Weihnachtslieder. Weil es ja irgendwie super viele Lieder gibt, die wir kennen. Die Frage ist immer, woher kommt das? Was hat das für ein Background? Was für eine Tradition ist das? Mich interessiert das zumindest als Musikwissenschaftler, der irgendwie auch immer die Historie dahinter berücksichtigt. Zum Beispiel total schön, singen wir nach wie vor von Martin Luther Vom Himmel hoch.
Klar.
Und das Lied ist von 1535, also fast 500 Jahre alt. Und es ist immer noch einer der Weihnachtsbestseller, möchte ich fast sagen.
Klar.
Einer der Weihnachtshits, die wir immer noch kennen. Und dem so ein bisschen auf die Spur zu gehen, fand ich total spannend und hat mir nochmal richtig Lust auf Weihnachten und auf Weihnachtslieder gemacht. Ich habe mir sogar dann dazu auch noch hier ein katholisches Gotteslob und ein evangelisches Gesangsbuch ausgeliehen und da auch nochmal geschaut, was sind da für Lieder drin. Natürlich auch ein paar von den Hits, die wir jetzt schon angesprochen haben.
Mein Aspekt lag eher darauf, dass, also unabhängig davon, dass ich mich eigentlich auf Weihnachten immer sehr freue, weil ich es eigentlich immer sehr schön finde. Ja gut, 2020, aber was lässt sich zu 2020 noch groß sagen? Da ist ja eine ganze Menge ein bisschen kalt gewesen, leider. Ein bisschen so die Welt und die Liebe.
Es wird auch wieder besser.
Ja, ich hoffe, dass wir wieder mehr über Liebe reden, wo wir gerade von Weihnachten reden. Das fehlt mir in der gesamten Corona-Diskussion ein bisschen. So Liebe und Zärtlichkeit.
Ja.
Nähe. soll nicht so.
Nähe fehlt im wahrsten Sinne.
Nähe fehlt. Ich fand diesen Aspekt ganz interessant, das hatte ich jetzt schon mehrfach gesagt, ich sage es zum Abschluss der Sendung nochmal, dass man hier wirklich auch viel Zeitgeschichte, viel Gesellschaftsgeschichte ableiten kann.
Ja.
Und natürlich auch, wie du erwähnt hast, wir hier wirklich von Liedern reden, die uralt sind.
Ja.
Also O Tannebaum ist einfach 200 Jahre alt.
Ja. Und 200 Jahre ist für ein Weihnachtslied dann fast sogar noch jung.
Ja.
Ne? Also wenn wir hören, ja. Martin Luther 500 Jahre alt.
Kannst du mal sehen, wie sehr wir immer noch vom 19. Jahrhundert geprägt sind. Also
unglaublich, ja.
Auch romantische, ne? Wir können ja mal, ich habe mal ein Referat gehalten über das, über die Paarbeziehung und das romantische Liebesideal der Hochzeit. Passt hier nicht hin, aber auch.
Aber ja. Auch da vom 19. Jahrhundert geprägt.
Absolut.
Klar. Ich habe dem nicht mehr viel hinzuzufügen.
Das Jahr ist um.
Das Jahr ist um. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Bleibt gesund.
Auf jeden Fall. Versucht, das Beste zu machen.
Genau. Ich fand, es war eine ganz tolle Sendung und ich fand, es war ein super tolles Jahr auch mit dir, Daniel. Das zweite Jahr Musikgespräch. Ich freue mich aufs dritte Jahr. Ich würde der Sendung heute 4 Kerzen von 4 Kerzen am Adventskranz geben.
Ja, ich habe mich auch gefreut. Ich freue mich immer. Wir sind viel erlebt. Wer unser Newsletter abonniert hat, dem werden wir noch einen kleinen Gruß schreiben und ein bisschen eine kleine Geschichte von 2020 genau. erzählen.
Geht dazu auf unsere Homepage genau. oder folgt uns auf Social Media. Und ansonsten sehen wir uns in neuer Frische, in alter Frische,
mal gucken.
Im neuen Jahr wieder.
Ja, bleibt gesund.
2021. Bis bald. Ciao. Tschüss.